Lasst uns noch einmal miteinander beten. Worte können nicht ausdrücken, wie viel wir dir danken müssten, Vater, für das, was du durch deinen Sohn Jesus Christus getan hast. Wir beten an, dich, den Herrscher aller Herrscharen, den König aller Könige, der du jetzt gegenwärtig bist und zu uns reden möchtest. Hilf du uns, unsere Herzen für dich und für dein Reden aufzumachen, dass wir empfangen, was du zu sagen hast. Dring du durch die Schutzmauern des Alltags, vielleicht auch andere Dinge, die uns davon abhalten, dich zu hören. Wirke du durch deinen Geist und lass dein Wort lebendig werden in unseren Herzen, dass wir dich erkennen und sehen können. Das beten wir, Vater, in Jesu Namen. Amen. Wir befinden uns, wie Matthias schon gesagt hat, heute auf der Zielgeraden. Das ist jetzt die letzte Predigt zu der Predigtreihe Warum Gemeinde? Und die Frage nach Gemeinde hat uns die vergangenen Wochen aus unterschiedlichen Perspektiven heraus beschäftigt. Und wir haben ein Facettenreichtum an Antworten gehört und gesehen, um aus dem Warum für Gemeinde andere Dinge ableiten zu können. Und in der letzten Woche haben wir uns angeschaut, wie facettenreich und schön die Gemeinde in ihrer Vielfalt ist. Und das wollte ich euch gerne nochmal zusagen. FEG Extertal, in der Vielfalt, in eurer Vielfalt liegt die Schönheit. Die Schönheit Gottes, die durch die Verbindung zu Christus entsteht. Weil jeder von euch Teil dieser Gemeinschaft ist, seid ihr Teil dieser Schönheit. Und heute am Ende schauen wir uns auch ein wunderschönes Bild an, was uns Johannes zeichnet. Der Seher Johannes, der einen Einblick hinter den Vorhang Gottes kriegt und dadurch die Offenbarung des Johannes geschrieben hat. Offenbarung bedeutet tatsächlich den Vorhang zurückziehen. Also was Johannes dort macht, ist, er schaut hinter diesen Vorhang, er kriegt einen Blick und wir sehen so seinen Blick in diesen finalen Akt der Geschichte der Menschheit. Fast am Ende beschreibt uns Johannes eine gewaltige Feier und ich möchte euch gerne mit hineinnehmen. Und wir sehen uns heute ein besonderes Bild der Schönheit und der Hoffnung an, nämlich die Schönheit der Braut, der Gemeinde. Und die Hoffnung, die da mitschwingt, ist nicht nur zum Selbstzweck. Unsere Zukunft bringt Hoffnung für die Gegenwart. Die Zukunft der Gemeinde gibt Hoffnung. Und mit der Hoffnung kommt eine Kraft, die Gegenwart zu bewältigen. Johannes schreibt in Offenbarung 19, die Verse 1 bis 8. Wenn ihr mitlesen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich habe die Basisbibel hier, vielleicht seid ihr in eurer Bibel besser zu Hause und könnt Sachen unterstreichen. Und ähnlich wie das, was wir eben gesungen haben, das war so schön, wir beten an dieses Lamm. Also das, was wir eben gesungen und erlebt haben, war so ein kleiner Vorgeschmack. Das ist, als ob ich alleine ein Fangesang singe im Vergleich zum Signal Iduna Park. Voll ausgelastet. Danach hörte ich etwas. Es klang so gewaltig wie die Stimmen einer großen Schar im Himmel. Und sie sangen Halleluja. Unser Gott hat uns die Rettung gebracht. Er regiert in Herrlichkeit und Macht. Denn seine Urteile sind voller Wahrheit und Gerechtigkeit. Er hat die große Hure verurteilt. Mit ihrer Unzucht hat sie die Erde ins Verderben gestürzt. Er hat sie bestraft für das Blut seiner Diener, das an ihrer Hand klebt. Hier wird beschrieben, wie Gott Urteil spricht über diese Hure Babylons, also ein Bild für eine Macht, die die Menschen versklavt und umbringt. Und Johannes geht rein und hört, wie diese Menschen aus der Befreiung, aus diesem Gefühl der Befreiung, dieses Lied hinausschmettern. Und dann riefen sie ein zweites Mal, Halleluja! Rauch steigt von ihr auf für immer und ewig. Also besiegt, da ist nichts mehr, da ist keine Macht mehr. Rauch bedeutet Vernichtung, da ist nichts mehr von diesem Feind übrig. Und die 24 Ältesten und die vier Wesen warfen sich nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß. Sie riefen Amen, also so geschehe es. Halleluja. Und eine Stimme sprach vom Thron her, lobt unseren Gott, all seine Diener und alle, die Ehrfurcht vor ihm haben. Die einfachen Leute wie die Mächtigen. Und danach hörte ich etwas. Es klang so gewaltig wie die Stimme einer großen Schar. Ja, wie das Tosen von Wassermassen und wie das Grollen von heftigem Donner. Und sie sangen Halleluja. Gott, unser Herr, der Herrscher über die ganze Welt, ist König geworden. Wir wollen uns freuen und jubeln und seine Herrlichkeit preisen, denn die Hochzeit des Lammes steht unmittelbar bevor und seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. Sie durfte sich in feinstes Leinen kleiden und das strahlend weiß und rein ist. Das feinste Leinen ist nämlich das gerechte Handeln der Heiligen. Warum Gemeinde? Weil unsere Zukunft die Hoffnung für die Gegenwart ist. Dieser Spruch, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt, ist für manche vielleicht so ein bisschen abgedroschen oder nicht wirklich greifbar. Aber wir werden von Johannes mit in eine Zukunftsschau dieser Welt hineingebracht, die diesen Satz noch einmal neu und auf eine mächtige Art und Weise unterstreicht. Da ist Hoffnung. Er beschreibt eine absolut gewaltige Siegesfeier. Größer als die Doublefeier von Borussia Dortmund. Größer als die Weltmeisterschaftsfeier 2014. Größer als alle Feste, die wir uns nur in Ansätzen vorstellen können. Die gesamte Erde mit allen, die zu Gott gehören, kommen zusammen und feiern diese Erlösung. Das, wonach sich die Schöpfung sehnt, das wird Wirklichkeit. Und deswegen überschlägt sich Johannes. Und es ergreift ihn so sehr, dass den Vers nach Vers 8, nachdem er das alles sieht, wirft er sich vor dem Boten, nicht vor Gott, er wirft sich vor dem Boten nieder und betet ihn an. Und der sagt, ey Junge, steh auf. Ich bin einer wie du. Du musst Gott anbeten. Nicht mich, nicht diese Situation, nicht die Gemeinde, sondern Gott. Aber wir sehen an der Größe dieser Botschaft, wie schön und gewaltig die Zukunft ist. Johannes zeichnet hier ein Bild von einer Siegesfeier. Einer Siegesfeier, die mündet in einem gewaltigen Fest. Wir wollen uns freuen und jubeln und seine Herrlichkeit preisen, denn die Hochzeit des Lammes steht unmittelbar bevor. Ein Hochzeitsfest. Ein Hochzeitsfest, was schon in anderen Passagen der Bibel immer wieder als Bild für diese Vollendung verwendet wurde. Und jeder, der bei einer Hochzeit weiß, da herrscht immer so eine besondere Stimmung. Da ist eine Vorfreude, da ist so eine Spannung. Da beginnt etwas, da ist was Schönes, da ist ein Weg auf der einen Seite zu einem guten Ende gekommen, aber wir haben so eine Ahnung, danach geht's eigentlich erst richtig los. Und dieses Bild sehen wir hier, ein Hochzeitsfest mit Jesus als dem Bräutigam und der Gemeinde als der Braut. Diese Gemeinschaft von Menschen, die treu zu Jesus gehalten haben, werden verwandelt. Und die Art, wie sie beschrieben werden, entspricht einer schönen Braut. Sie durfte sich in feinstes Leinen kleiden, das strahlend weiß und rein ist. Also ein ganz toller Stoff, nicht Seide, sondern Leinen. Ein Stoff, der für Reinheit, Schönheit steht. Mit Seide und mit anderen Stoffen unterstreicht man oder betont man oder kann man Schönheit nochmal hervorheben. Leinen lässt die äußere Schönheit einfach stehen. Diese Braut braucht nicht irgendwelchen besonderen Schmuck, sondern die Reinheit, in der sie da kommt, ist all das, was wir zu sehen brauchen. Da ist eine Vollendung da. Und das Bild, was wir hier sehen, ist so alt, wie die Bibel alt ist. Durch die Bibel hindurch finden wir dieses Bild von der Gemeinde oder von dem Volk Gottes als der Braut Gottes. Eine Beziehung, und darauf kommen wir im zweiten Punkt nochmal, eine Beziehung, die vertraut ist. Und hier das Volk, was gereinigt ist, erneuert ist, nicht gezeichnet von dem Martyrium, das sie gerade durchlebt haben. Nicht von dem Leid, nicht von dem Tod, nicht von der Verfolgung, nicht von der Schmach, die sie durch all die unterschiedlichen Feinde erleiden mussten. Nein, Freiheit, rein, geheiligt, steht die Gemeinde da. Und es kommt zur Vollendung. Denn die Braut wird nicht nur abgeholt, denn in der östlichen Tradition kommt das Brautpaar nicht gemeinsam rein und wird getraut. Das ist deutsche Tradition, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Wir haben mittlerweile die amerikanische Tradition zu unserer Tradition gemacht, wo die Braut vom Brautvater reingeführt wird. Kleiner Fun Fact, das hängt damit zusammen, dass in Amerika die Ehe in der Kirche geschlossen wird. Bei uns wird die Ehe im Standesamt geschlossen. Deswegen, wenn ein Brautpaar hier reinkommt, sind die schon Mann und Frau. Das ist der Unterschied, deswegen die unterschiedliche Tradition. Aber da sieht man, wir haben nochmal eine andere Tradition als im Osten, denn dort wurde die Braut losgekauft. Der Bräutigam fuhr zur Familie und kaufte diese Braut los. Und wenn er sie losgekauft hat, die Hochzeit begann, wenn die Braut endlich ankam beim Bräutigam zu Hause und dort fand das Fest statt. Erst in dieser großen Prozession und nachher gab es gewaltige Prozessionen. Je reicher, desto aufwendiger dieser Zug, wenn die Braut ankam. Und der Bräutigam, der sich dann freut, wenn er endlich seine Braut, die er losgekauft hat, sieht. Dieses Bild hat Johannes vor Augen. Die Braut, die durch sein Blut freigekauft wurde. Die er durch seinen Geist genährt und geführt hat, kommt endlich. Und sie ist vollkommen. Sie ist endlich da. Und es kann dazu kommen, worauf sich Gott, aber auch die ganze Schöpfung schon lange gesehnt hat. Dieses Bild zeichnet Johannes, wenn er über die Schönheit der Braut spricht. Aber wie gesagt, dieses Bild ist nicht erst in der Offenbarung entstanden. Es kommt immer wieder vor. Schon im Propheten Jesaja sehen wir es. Dort schreibt Jesaja in Jesaja 62, entschuldigt, du wirst nicht länger die Verstoßene genannt oder dein Land die verlassene Frau. Nein, du wirst Gottes Liebling heißen und dein Land die glückliche Vermählte. Denn der Herr wendet dir seine Liebe wieder zu und vermählt sich mit deinem Land. Wie ein junger Mann sich mit seinem Mädchen verbindet, so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird sich dein Gott Freude an dir haben. Sowohl das Wort in Offenbarung als auch in Jesaja ist ein Wort der Hoffnung, ein Blick auf das Ende in einer unglaublich dunklen Zeit. Jesaja spricht zu einem Volk, das im Exil lebt, nicht mehr in der Heimat, in der Fremde, weit weg von den vertrauten Gerüchen, von der vertrauten Landschaft, von geliebten Menschen, von dem Ort, wo Gott selber wohnt, von dem Tempel getrennt, in der Fremde, in einer Sklaverei. Genauso wie auch Johannes an Gemeinden schreibt, die sich verstecken müssen. Die allein durch ein Bekenntnis all ihren Besitz verlieren, nicht nur schief angeguckt werden, sondern um ihr Leben fürchten müssen, gegen Löwen und Tiger kämpfen müssen, in einer Dunkelheit leben, die grausam ist. Und in diese Situation hineinkommt dieses Wort der Hoffnung, das ist nicht das Ende der Gemeinde. Das Leid und der Schrecken ist nicht das Ende, denn es wird die Zeit kommen, da wird Gott sein Volk Die Menschen, die zu ihm halten, zu sich rufen, und es wird eine Gemeinschaft sein, wo dieses Leid keine entscheidende Rolle mehr spielt. Und Gott sagt ihnen diese Worte, um ihnen Hoffnung zu geben, Kraft zu geben, durchzuhalten. Es ist ein Vorfeiern, es ist eine Freude, die sie mit hineinnehmen sollen in die Dunkelheit. So ist jeder Gottesdienst, den wir eigentlich feiern, ein Vorgeschmack auf dieses letzte große Fest. Deswegen sagen wir, wir feiern Gottesdienst. Wir feiern Gottes Dienst an uns. Das ist der Genitiv, den wir hier eigentlich benutzen. Wir feiern Gottes Dienst an uns. Wir feiern dieses Hochzeitsmahl schon einmal vor. Es ist ein Vorgeschmack. Ich habe euch das mitgebracht. Es ist vielleicht ein etwas plumpes Bild. Aber wenn meine Kinder dieses Glas sehen, entsteht Vorfreude. Besonders unser Jüngster. Er fängt schon fast an zu zittern. Aber wisst ihr, der Moment, und vielleicht kennt ihr das, wenn das hier passiert, ich halte es mal ans Mikro, und zwar ein neues Glas Nutella. Hört ihr es? Wir wissen, was danach kommt. Ein erhöhter Blutzuckerspiegel, Glückshormone, die durch den Körper rauschen, Vorfreude. Aber das Glas ist noch zu. Jeder Gottesdienst, den wir feiern, ich weiß nicht, ob ich das Geräusch nochmal hinkriege, aber jeder Gottesdienst, den wir feiern, ist im Grunde dieses Klacken. Es ist im Grunde eine Messerspitze, die wir haben, die uns einen kleinen Vorgeschmack gibt. Einen kleinen, nur eine Messerspitze. Ich darf das. Also für alle, die zuhören, ich werde ausgelacht, weil ich gerade Nutella während der Predigt esse. Aber dieses Bild der Vorfreude ist das, was Johannes benutzt, um Menschen in der Dunkelheit. Ganz gleich, wie schlecht meine Kinder gelaunt sind. Wenn sie dieses Glas sehen, wenn sie dieses Geräusch hören, verändert sich alles. Wie viel mehr sollte sich bei uns der Blick auf die Gegenwart verändern, wenn wir die Zukunft sehen? Dass ein Zeitpunkt kommt, wo Gott alles in allem sein wird. Wo der Feind, wo all das Leid, was wir sehen, endlich beendet ist. Darum feiern wir Gottesdienst, um immer wieder dort hinzuschauen. Und darum werden wir auch die Passionsandachten machen. Weil wir zu sehr beschäftigt sind mit dem, was um uns herum geschieht. Zu sehr vollgeballert werden mit schlechten Nachrichten, die tragisch sind. Bilder von Luhansk oder von anderen Orten der Ukraine, wo Menschen massakriert werden. Der Jemen, wo Menschen seit Jahren nicht genug Wasser haben und elendig verhungern und verdursten. Wo Menschen verkauft und versklavt werden, eine Welt, die voller Dunkelheit ist. Und man könnte verzweifeln und sagen, Gott, ist das alles? Ist das das Ende der Geschichte? Wird dieses Böse das letzte Wort haben? Und Gott erinnert uns, nein. Es wird eine Zeit kommen, da wird diese Hure Babylons, diese böse Macht, die den Menschen kaputt macht, ein für alle Mal eingeschaltet. Haltet durch. Lasst euch von dieser Hoffnung erneuern. Denn das ist die Botschaft an die Menschen von Johannes, an die Johannes schreibt. Und das ist die Botschaft an die Jesaja schreibt. Und das ist die Botschaft an uns. Gottes Geschichte ist nicht zu Ende. Er hat einen Plan, er hat ein Ziel. Ich habe dieses Bild gemacht, als ich am Donnerstag nach einem Gespräch unterwegs war ins Büro. Und ich musste diese E-Mail schreiben zu Corona. und noch ein paar andere Sachen und mein Kopf rauchte und ich dachte, boah, Jesus, wie kriegen wir das ganze Ding hin? Wie soll das geschehen? Und dann fing es noch an zu regnen und ich bin zu Fuß unterwegs. Ich denke, wirklich? Jetzt noch Regen? Also als ob die E-Mail nicht schon genug ist. Und dann sehe ich die Gemeinde und es spannen sich zwei Regenbogen über die Gemeinde. Ein Zeichen des Bundes. Und dann sehe ich, wie die Gemeinde da erstrahlt. Und merke, wie Gott mir innerlich sagt, versuch mal die Gemeinde durch meine Augen zu sehen. Ich habe einen Bund mit euch geschlossen. Und ich setze dir das Zeichen dieses Bundes über die Gemeinde. Zwar nicht nur den Regenbogen, sondern das Kreuz. Ich habe bezahlt. Ich habe dich erlöst. Ihr seid mein. Das Leid und all die Probleme, die Uneinheit und all die unterschiedlichen Meinungen, all das, das ist nicht euer Ziel. Meine Geschichte mit euch hat ein anderes Ende. Haltet an mir und an dem, was ich euch gesagt habe, fest. Das ist das, wozu wir eingeladen sind. Und ich möchte euch einladen, in dieser Passionswoche ganz neu den Blick dafür zu öffnen, was Gott euch verheißt. Vielleicht ganz persönlich braucht ihr eine Ermutigung, weil ihr aufgrund von persönlichen Schicksalen, Krankheit, Schwachheit, kaputten Beziehungen, am Ende eurer Kräfte seid. Eure Geschichte endet nicht im Leid. Eure Geschichte endet mit einem Fest. Auch unsere Geschichte der Gemeinde, und vielleicht seht ihr Gemeinde und die Entwicklung an vielen Stellen ganz kritisch, egal aus welcher Ecke ihr kommt, wenn wir an Christus festhalten, dann ist er treu, er wird uns zu einem guten Ende führen. Und ich lade euch ein, euch zu füllen mit guten Nachrichten. Ich lade euch ein, zu fasten. Fastet mal nur in dieser Passionswoche auf Nachrichten, auf Handy, soziale Medien, Bilder, Tagesschau, was auch immer. All diese Bilder, die wichtig sind, ihr werdet sie nicht vergessen, glaubt mir. Ich habe vor 2 Wochen das letzte Mal Tagesschau, ich gucke eigentlich keine Tagesschau, ich habe Tagesschau geguckt, die Bilder hängen mir immer noch nach. Und ich merke, dass ich mich viel öfter mit guten Bildern, mit dem Evangelium füllen muss, damit es mich mehr prägt als diese schlechten Bilder. Und ich lade euch ein, nicht nur zu fasten, vielleicht auch auf Essen zu fasten und zu sagen, Gott, das, was ich nehmen will, das sind deine guten Bilder, deine gute Nachricht. Und euch zu füllen mit dem Evangelium. Denn unsere Zukunft bringt Hoffnung in die Gegenwart, ganz egal wie dunkel es ist. Unsere Zukunft bringt Hoffnung auch in deine Gegenwart mit all den Herausforderungen. Und der Weg dorthin ist Treue und Hingabe. Denn dieses Bild von der Braut und dem Bräutigam ist ein Bild der Intimität und der Vertrautheit, einer Hingabe. Dieses Bild finden wir, wie gesagt, 2. Mose, Bundesschluss. Die Art, wie der Bund geschlossen wird, ist eigentlich ein Vertrag. Und zwar nicht ein Vertrag zwischen Vertragspartnern, also nicht Geschäftsleute, sondern ein Bund, wie er geschlossen wird in einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Und Gott benutzt dieses Bild immer wieder, so dass er sogar einen eigenen Propheten nur mit dieser Botschaft und seinem Leben, Hosea. Lest euch mal Hosea durch. Da werdet ihr dieses Bild in einer Tragik ohnegleichen sehen. Da geht es um den Bund zwischen Gott und seinem Volk und der Untreue seines Volkes gegenüber Gott. Die Braut, die Ehefrau Gottes, geht ihm nämlich fremd. Die Offenbarung endet, oder hier sehen wir, dass sie wunderschön ist und das feinste Leinen ist, nämlich das gerechte Handeln der Heiligen. Und Unter gerecht ist hier nicht nur das Richtige, sondern das, was gut ist, das, was wirklich gut ist, ein Festhalten an dem, was Gott gemacht hat. Und wenn die Braut hier beschrieben wird, an der der Bräutigam seine Freude hat, ist es eine Braut, die in Treue zu dem Ehepartner lebt. Und das sehen wir in Offenbarung 21. Dort heißt es nämlich, wer wird denn teilnehmen, wer wird denn diese Geschenke Gottes bekommen? Und da kommt eine Formulierung, die 8-mal in der Offenbarung zu finden ist. Wer den Sieg erringt, wird das alles als Erbe erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Also der den Sieg erringt, da könnte man meinen, oh ja, jemand, der stark genug ist, den Sieg zu erringen. Wenn wir aber alle anderen 8 Passagen sehen, dann merken wir, da ist ein Sinn, der mehr ist als einfach nur jemand, der stark ist. Jemand, der durchhält, jemand, der Treue hält, jemand, der bei der Sache bleibt, jemand, der nicht aufgibt. Das sehen wir nämlich aus dem Vers, der direkt danach kommt. Anders als die Feiglinge und die Treulosen, die Verabscheuungswerten und die Mörder, die Leute, die Unzucht treiben, die Zauberer und die Götzendiener, also alle, die der Lüge verfallen sind. Und dann die Strafe auf sie wartet, der See des Feuers. Der See aus Feuer und brennendem Schwefel, das ist der zweite Tod. Johannes macht hier sehr deutlich, Gott erwartet von seinem Volk nicht Perfektion, sondern Treue. Das ist ein Unterschied. Meine Frau erwartet von mir nicht Perfektion, kriegt sie auch nicht. Sie hat mich geheiratet, das musste dir vorher klar sein. Aber sie kann Treue erwarten, weil ich es ihr versprochen habe. Ich habe ihr nie versprochen, perfekt zu sein. Aber ich habe ihr versprochen, treu zu sein. Die Beziehung nicht zu brechen. Nicht mit jemand anderem dieselbe Beziehung einzugehen. Sondern sie und ich ein Leben lang. Dieses Bild verwendet Gott hier. Ein Bild der Treue. Ein Aufeinander verlassen. Und das ist auch das Problem bei Hosea gewesen. Es war nicht so, dass das Volk nur einzelne schlechte Taten gemacht haben. Oh, die haben mal ein Opfer falsch dargebracht. Nee, die haben sich mal die Hände beim Opfer nicht gewaschen. Nein, es ging nicht um einzelne Vergehen, es ging da um eine Herzenshaltung. Das Volk hat von irgendetwas oder von jemand anderem Sicherheit, Liebe, Zuflucht, Geborgenheit, Rettung erwartet als von Gott. Mal war es der König, mal war es eine Statue, von dem sie Regen erwartet haben. Und wir sagen, ach, das betrifft uns doch nicht. Doch, auch wir können untreu sein. Und es geht mir da nicht um einzelne Sünden. Es geht mir nicht darum, ob du vielleicht mal bei irgendeiner Sache übertrieben hast, sondern es geht um eine Herzenshaltung, wo du eine Lüge geglaubt hast. Denn darauf geht hier Johannes ein. Also du bist einer Lüge verfallen, dass zum Beispiel, wenn du diesen Partner hast, dann bist du glücklich. Nur wenn du diesen Partner hast. Ich bin sehr glücklich mit meiner Frau. Aber ich habe sie schon lange von diesem Druck erlöst, dass sie mir Glück bringt. Ich genieße die Ehe. Aber ich erwarte nicht, dass sie mich glücklich macht. Ich liebe meinen Job, ich liebe meine Berufung. Aber wenn ich in meiner Berufung Anerkennung, Geltung erwarte, dann wird mein Beruf zu einem Götzen. Dann verfalle ich nämlich einer Lüge. Geld ist super, es bringt Sicherheit. Aber wenn ich nur von Geld Sicherheit erwarte, dann ist ein Börsencrash oder eine Inflation für mich plötzlich der Untergang. Und wenn Gesundheit das Wichtigste ist, was ich oft höre, wenn Gesundheit das Wichtigste ist, dann ist Krankheit plötzlich für mich erschreckend. Ich möchte euch nur ein paar Sachen skizzieren, an denen wir vielleicht dazu neigen, Gott untreu zu werden. Und ich möchte euch nicht sagen, die Sachen nennen, die bei euch da vielleicht im Argen liegen, sondern ich möchte euch einladen, sie von Gott zu erfragen. Denn die Art der Beziehung, die ihr habt, ist eine intime Beziehung zwischen Gott, dem Bräutigam, und dir als Teil des Leibes. Das ist die Art der Beziehung, die sich Gott vorstellt. Auch in Jesaja beschreibt es, der Bräutigam wird Freude an seiner Braut haben. Eine total vertraute Beziehung. Und er wählt hier ein Bild der innigsten Verbindung. Die Beziehung zwischen Vater und Kind ist schon sehr innig. Oder zwischen Mutter und Kind. Aber zwischen zwei Geliebten. Und es gibt ein Buch in der Bibel, bei der sich viele Ausleger streiten. Warum ist das überhaupt in der Bibel? Denn es ist voller Erotik, voller Paardynamiken, das Hohelied der Liebe. Und in der Auslegungsgeschichte der Juden und lange Zeit, über Jahrtausende, war es eigentlich auch die Auslegungsgeschichte vieler christlichen Gemeinden, ist das Hohelied der Liebe ein Bild, ein Gleichnis für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Lest mal dieses Buch durch mit dieser Lupe. Eine Sehnsucht nach dem anderen, die die Treue hält. Ich habe euch was mitgebracht. Da waren wir noch jung. Als ich an diesem Tag Ja gesagt habe, habe ich zu einem Menschen Ja gesagt, der nicht vollkommen ist. Genauso wenig wie meine Frau zu einem Menschen Ja gesagt hat, der unvollkommen ist. Ich bin nicht vollkommen. Aber unsere Hände sind vereint, weil wir gesagt haben, wir wollen diesen Weg miteinander gehen. Wir halten Treue. Hier ist ein Filter drauf. Wir glänzen, wir strahlen. Aber die eigentliche Geschichte, die eigentliche Herausforderung begann im Alltag. Und Treue wird im Alltag durch jede einzelne Entscheidung, die du triffst, gefestigt, gebaut. Intimität und Vertrautheit entsteht nicht am Hochzeitstag. Intimität und Vertrautheit entsteht im Alltag. Jedes Mal, wenn du Ja zu deinem Partner sagst, auch wenn er dir tierisch auf die Nerven geht. Und ich schätze es, dass meine Frau immer noch Ja zu mir sagt, obwohl ich ihr bestimmt tierisch auf die Nerven gehe. Aber dazu sind wir eingeladen, über Treue und Hingabe zu Jesus diesen Weg bis zum Ziel durchzuhalten, auch wenn du nicht perfekt bist. Und ich lade dich ein, dieses Ziel dir neu vor Augen zu halten und vielleicht zu überprüfen, und zwar mit Gott im Gespräch, dein Herz hinzulegen und Gott zu erlauben, Gott, zeig mir, wo bin ich vielleicht untreu geworden. Es gibt einen Weg zurück, neu und heil zu werden, weil Vergebung da ist. Und ich lade dich ein, diese Woche, wenn wir auf das Kreuz und auf das leere Grab schauen, dich von dieser Botschaft neu erfüllen zu lassen. Warum Gemeinde? Deine Antwort zählt. Wir haben unterschiedlichste Antworten auf diese Frage gegeben. Die Art, wie du diese Frage beantwortest, wird darüber entscheiden, wie du lebst. Ob du auf Distanz gehst oder ob du neu sagst, ich möchte Teil davon sein, was Gott mit seiner Gemeinde vorhat. Denn Gemeinde ist nicht nur ein Club. Es ist eine Gemeinschaft, die zu einem Ziel kommt, was wir uns heute angeschaut haben. Und ich wünsche mir, wenn du nicht Teil dieser Gemeinde wirst, dass du an irgendeinem Ort Teil dieser Gemeinschaft wirst, wo du das lebst, was Gott für dich vorbereitet hat. Damit wir eines Tages mit einstimmen können in dieses gewaltige Lob dessen, der uns erlöst hat. Deine Antwort zählt. Und ich lade dich ein, dich damit auseinanderzusetzen. Und wir tun das, indem wir jetzt gleich auf Jesus sehen. Jesus, wir sehen auf dich. Und ich lade dich ein, dieses Lied betend zu singen. Wirklich nicht nur als Programmpunkt, sondern mit den Geschwistern hier gleich zu beten und wirklich hinzuschauen. Und nicht nur ihn anzuschauen, sondern dich auch anschauen zu lassen. Dinge aufzudecken, wo du hoffnungslos warst oder untreu, um Erneuerung und Wiederherstellung zu finden. Gott segne dich dabei. Amen.